Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Intelligenz ist immer noch nicht wirklich definiert.
Sind jetzt existierende KIs schon intelligent? Meine Vermutung ist nein.
Ich glaube, wir hätten alle gerne Roboter, die uns bestimmte nervige Sachen abnehmen können.
Was ist eigentlich Intelligenz? Als ich mir diese Frage gestellt habe, sind mir viele Stichworte eingefallen. Ich habe an intelligente Menschen gedacht, wie Albert Einstein oder Marie Curie. Ich habe an Bildung gedacht, also an Schulen und Universitäten zum Beispiel. Alles wirkte ganz simpel und logisch. Und dann habe ich länger darüber nachgedacht und bin ins Zweifeln gekommen. Ist die Nachbarskatze intelligent? Immerhin kann sie mich perfekt dazu manipulieren, dass ich sie füttere, wenn ihre Familie im Urlaub ist. Oder sind Bäume intelligent, weil sie über ihre Wurzeln signalisieren können, wenn ein Feind in der Nähe ist? Und dann natürlich die Frage, sind Large Language Models wie ChatGPT wirklich intelligent, auch wenn sie uns nur nach Wahrscheinlichkeiten Informationen zusammensuchen? Ihr merkt schon, so kommen wir nicht weiter und für diese großen Fragen nach der Intelligenz gibt es ein eigenes Exzellenzcluster. Es heißt Science of Intelligence und sitzt in Berlin. Stammhörerinnen und Hörer werden sich daran erinnern, dass es schon eine Folge über dieses Cluster gab, und zwar im Oktober 2023, als wir die Frage gestellt haben, was ist Intelligenz? Und auch den Gast von damals werdet ihr gleich wieder hören, das war nämlich Oliver Brock. Oliver Brock ist Robotiker und der Leiter des Clusters. Und damit willkommen bei Exzellent erklärt, Spitzenforschung für alle. Diesmal gehen wir weiter in die Tiefe. Wir wollen über die sogenannten Principles, also Prinzipien der Intelligenz sprechen.
Es gibt ja in jeder Disziplin, in jeder Wissenschaftsdisziplin so grundlegende, sag ich mal, Wahrheiten. Zum Beispiel in der Physik die Thermodynamik oder in der Chemie das Periodensystem. Und das sind Wahrheiten, die sehr etabliert sind und die letztendlich die Entwicklung der Wissenschaft in irgendeiner Weise einschränken. Also wenn jetzt irgendjemand mit einer neuen chemischen Theorie um die Ecke käme und die würde aber dem Periodensystem widersprechen, dann würde man sehr, sehr misstrauisch sein und denken, das kann jetzt nicht sein. Ja, und sowas gibt es eigentlich in der Intelligenzforschung noch nicht. Na, da sind wir noch nicht so weit, glaube ich, dass wir geteilte Grundregeln haben, von denen wir auch sagen würden, alle zukünftigen Entwicklungen müssten damit verträglich sein. Und die Prinzipien von Intelligenz, das sind bestimmte Wahrheiten, von denen wir glauben, dass sie wirklich universell sind, die festlegen, wie intelligente Systeme gebaut sind.
Hast du nicht die Angst, dass durch diese Festlegung von Prinzipien euer forschendes Denken, das ja sehr frei sein soll, dass man in alle Richtungen denken möchte und forschen möchte, dass das eher eingeschränkt wird, wenn man sagt, wir nehmen aber jetzt diese Prinzipien und haben sozusagen Schubladen?
Ja, also natürlich, das ist genau das, was diese Prinzipien bewirken sollen. Und jetzt ist die Frage, schränken diese Prinzipien das Denken so ein, dass mögliche zukünftige Lösungen nicht gefunden werden können? Dann ist das schlecht. Oder schränken sie das Denken so ein, dass man es vermeidet, unsinnige Lösungen zu sehr sich genau anzuschauen und damit Zeit zu verschwenden? Und so würde ich sagen, dass auch unsere Prinzipien jetzt so weit und flexibel gefasst sein müssen, den Raum nicht zu sehr einzuschränken, aber den Weg zu ebnen für ein immer verfeinertes und immer genaueres Verständnis von Intelligenz. Und bis jetzt, finde ich, haben wir das ganz gut hinbekommen, ne? Wir sind sehr flexibel, wir haben Prinzipien schon verworfen, wir haben uns neue ausgedacht, wir entdecken, dass es Beziehungen zwischen diesen Prinzipien gibt. Und ich glaube nicht, dass wir auf irgendeines dieser Prinzipien pochen würden, sondern dass wir sehr empirisch vorgehen und nur die Dinge weiter als Prinzipien bezeichnen, die empirisch weiter Unterstützung bekommen.
Zwischen 7 und 10 derartige Prinzipien haben die Forscherinnen und Forscher am Cluster bislang identifiziert. Das schwankt immer ein wenig, weil das ja alles noch nicht in Stein gemeißelt ist. Manche werden wieder verworfen, andere kommen neu hinzu. Aber ist nicht eine Grundlage von all dem, dass wir sagen, es gibt eine Definition von Intelligenz, während es ja, finde ich, ganz unterschiedlich ist. Ein Schwarm Fische hat auch diese Schwarmintelligenz oder ein Ameisenhaufen oder sowas, Ameisenvolk. Aber die könnten ja auch nicht die Schublade öffnen in dem Sinne. Also das ist ja unterschiedlich, oder?
Ja, ja. Also das ist wirklich eine sehr spannende Frage, die in den Kern geht. Im Unterschied zu den Prinzipien der Physik, von denen wir glauben, dass sie für alle Zeit und überall im Universum gelten, müssen die Prinzipien der Intelligenz nicht für alle intelligenten Systeme gelten. Das heißt, je nachdem, in welcher Umwelt ein System sich intelligent verhalten muss, braucht es unterschiedliche Prinzipien. Wir sehen das ja in den verschiedenen Spezies, die haben alle einen unterschiedlichen Körper. Da gibt es Unterschiede. Das heißt, wir versuchen nicht, die gesamte Detailfülle von intelligenten Systemen zu beschreiben, sondern wir versuchen nur das zu beschreiben, was denen wirklich gemein ist. Also was macht Intelligenz im Kern wirklich aus? Jetzt ist natürlich die Frage, warum sollte es sowas geben? Also warum sollte jetzt eine Kakerlake mit einem Menschen gemeinsame Prinzipien haben? Das ist ja irgendwie verwunderlich. Die sind ja so weit auseinander, wie es gar nicht weitergeht. Aber das Argument ist, dass natürlich die Kakerlake und der Mensch erstmal evolutionär gemeinsame Vorfahren haben. Ja? Also dass wir ja doch in irgendeiner Weise bestimmte Dinge teilen. Also auch mit Pflanzen teilen wir einen großen Teil unseres Genoms. Also wir sind gar nicht so verschieden.
Man könnte sich also fragen, warum das in der Evolution passiert, dass diese Eigenschaften fortgepflanzt werden und somit auch über Spezies hinweg verteilt werden.
Naja, das liegt natürlich daran, dass wir alle in der gleichen physikalischen Welt intelligent sein müssen. Das heißt, das, was wir als Herausforderung jeden Tag präsentiert bekommen, das ist letztendlich dieselbe Physik. Das ist natürlich für einen Fisch anders als für einen Vogel. Ne? Luft und Wasser, großer Unterschied. Aber dass wir vor Fressfeinden weglaufen müssen und dass wir uns Nahrung suchen müssen und dass wir uns fortpflanzen müssen, all diese Grundskills, sage ich mal, die teilen wir. Und da helfen eben bestimmte Tricks über die Spezies hinweg. Und das haben wir auch genau gesehen. Also, dass es eigentlich gar keinen großen Unterschied macht, dass in einem Fischschwarm die Fische sozusagen wir die Fische als Individuen betrachten und in einem Gehirn, das in irgendeiner Weise intelligent tätig ist, verschiedene Gehirnregionen damit vergleichen. Also, na klar, die Fische können miteinander nur viel schwieriger kommunizieren. Die haben einen sehr verengten Kommunikationskanal. Im Gehirn können verschiedene Gehirnregionen viel besser miteinander und reicher miteinander kommunizieren. Aber dennoch ist es so, dass letztendlich das Prinzip, was da implementiert ist, sehr ähnlich zu sein scheint. Und so haben wir genau für Opinion Dynamics, also wie bilden sich in Fischschwärmen Meinungen aus? Da hat ja jeder Fisch dann irgendwie eine andere eigene Perspektive, aber trotzdem muss der Schwarm kollektiv eine Meinung sozusagen haben. Und da gibt es also die Versuche zu beschreiben, wie das passiert. Und was taucht da auf? Die aktiven Zwischenverbindungen. Also wenn wir die Fische und ihre Meinungsbildung mit aktiven Zwischenverbindungen modellieren, dann kommen wir näher an das ran, was da wirklich in der Biologie auch passiert.
Das ist sehr verständlich für die Biologie. Und wenn du sagst, wir haben da Gemeinsamkeiten mit den Kakerlaken und so weiter, alles klar. Aber du bist ja Robotiker. Das heißt, wir müssen ja jetzt auch mal überlegen, wie ist es mit Robotik und also mit Robotern und wie ist es mit LLMs und so weiter. Da ist ja nichts mit Genetik, aber das sind halt Wesen in Anführungszeichen, die wir selber erschaffen haben. Haben wir dann versucht, praktisch unser Verständnis von Intelligenz zu übertragen und deswegen passt das auch mit da rein?
Ursprünglich dachte man, dass der Mensch einfach Regeln aufschreiben kann. Und wenn man es schafft, dass eine Maschine diese Regeln folgt, dass wir es auch schaffen, intelligente Systeme zu bauen. Jetzt sind wir gerade genau beim Gegenteil. Also wir sind dabei zu sagen, der Mensch sollte eigentlich so wenig wie möglich Regeln vorgeben, sondern wir sollten ein lernendes System mit so vielen Daten wie möglich füttern, damit sich dieses System, das, was ich Prinzipien genannt habe, also diese Struktur, die festlegt, wie sich ein solches System verhält, die sollte man eigentlich aus den Daten ableiten. Ja, und das heißt also, wenn wir uns jetzt angucken, ein Large Language Model, müssen wir fragen, gucken wir uns das an, bevor wir es trainiert haben oder nachdem wir es trainiert haben? Bevor wir es trainiert haben, ist das eigentlich, kann man nicht wirklich sagen, das ist intelligent. Nachdem wir es trainiert haben, gibt es die Möglichkeit, dass es intelligent ist. Aber es ist total schwierig zu verstehen, wie die Berechnungen, die in diesem Large Language Model kodiert sind, strukturiert sind. Also ich würde behaupten, wir werden dort die Prinzipien wiederentdecken.
Gibt es denn dann überhaupt schon künstliche Intelligenz? Weil so wie du es gerade formuliert hast, glaube ich rauszuhören, dass du sagst, es ist noch eine Vorstufe, es kann mal intelligent werden, aber es ist noch lange nicht dort, oder?
Das ist natürlich jetzt eine Spekulation, weil auch ich nicht in diese Large Language Models reinschauen kann. Und man müsste dazu auch noch wirklich beantworten können, ob sobald so ein Prinzip vorhanden ist, man sagt, das ist jetzt sofort intelligent. Weil es einfach ist, würde ich dazu neigen zu sagen, ja, das ist so. Also ich bin auch der Meinung, dass Pflanzen intelligent sind. Also ich bin jemand, der inklusiv ist, wenn es um das Konzept Intelligenz geht. Sind jetzt existierende KIs schon intelligent? Meine Vermutung ist nein. Denn wenn etwas intelligent ist, zumindest nach meinem Verständnis von Intelligenz und nach allen Formen von Intelligenz, wo wir zertifiziert gesehen haben, die sind intelligent, ne? Also das sind ja letztendlich die biologischen Instanzierungen von Intelligenz. Die brauchen nicht irgendwie 2000 GPUs und 8 Atomkraftwerke und Petabyte an Daten, sondern die kennzeichnen sich genau dadurch, dass sie total schnell anhand 2-3 Beispielen Dinge kapieren und die auch noch in ganz neue Kontext anwenden können und so. Das ist für mich Intelligenz. Das, was ich momentan bei ChatGPT zum Beispiel oder bei diesen ganzen Large Language Models sehe, ist faszinierend und unglaublich. Also ich bin eher ein Skeptiker, aber ich muss sagen, was diese Dinge tun können, ist absolut verrückt. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass das intelligent ist.
Und dann müssen wir aber trotzdem jetzt nochmal zu den Robotern kommen. Wie sieht es bei den Robotern aus? Wie intelligent sind die denn schon?
Ja, ich denke, dass Robotik ein sehr, sehr schwieriges Problem ist. Und dass wir da noch nicht sehr weit sind. Also es wird ja immer wieder in den Nachrichten, in der Presse, im Internet, sieht man immer wieder irgendwelche Firmen, weiß ich, Tesla, der hat ja diesen, weiß gar nicht mehr, wie der heißt, aber die haben alle jetzt irgendwelche humanoiden Roboter, wo dann Videos kursieren, was die alles Tolles machen können. Und wenn man dann genau hinguckt, dann merkt man, das ist alles irgendwie so eine One-Off-Demo. Da hat sich einer hingesetzt und hat wirklich versucht, das Ding so zu machen, dass es eindrucksvoll aussieht. Wenn man diese Systeme jetzt einfach irgendwo hinstellen würde, die würden nicht wirklich erfolgreich sein. Das heißt, ich glaube, wir haben da ganz grundsätzliche Dinge noch nicht verstanden. Und letztendlich haben diese grundsätzlichen Dinge was mit den Prinzipien zu tun. Ich glaube, dass wir noch keine Angst davor haben müssen, dass Roboter uns irgendwie als Menschen ablösen. Ich glaube, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis wir auch nur annähernd dahin kommen, dass die menschenähnlich bezeichnet werden können.
Wenn ich an intelligente Menschen denke, dann denke ich oft auch an so Dinge wie Kreativität und an Abstraktionsmöglichkeit, dass man Dinge abstrahieren kann und an Humor zum Beispiel. Aber es muss nicht so sein, dass Intelligenz immer was mit Kreativität und Humor zu tun hat, oder? Also es gibt auch andere Formen.
Ja, müssen wir erstmal genau gucken, was ist denn Kreativität und was ist denn Humor, ne? Also sind das Eigenschaften, die was mit Intelligenz zu tun haben oder was mit Menschheit zu tun haben, Menschsein zu tun haben? Also sind Kakadus humorvoll? Und wenn wir jetzt feststellen, dass die sich keine Witze erzählen, würden wir dann sagen, naja, dann sind sie ja auch nicht intelligent. Also genau das Gleiche ist Poesie, ne, oder sowas oder Musik. Da gibt es sicherlich ganz physiologische Elemente, die auch in anderen Spezies vorhanden sind, die uns eine gewisse Neigung geben, auf Musik zu stehen. Aber ist das jetzt wirklich notwendig, dass wir von Intelligenz reden? Kreativität ist was, was wir schon eher glauben, was mit Intelligenz zu tun hat.
Zumal wir Menschen ja die Kreativität als künstlerisch meistens verwenden, während im Tierreich, ich denke jetzt an den berühmten Orang-Utan, der die Erdnuss aus dem Röhrchen rausfinden muss, da ist es ja eher kreativ sein, um Probleme zu lösen, oder? Also ein anderer Ansatz von Kreativität.
Naja, ich weiß nicht. Also ob nicht das eine Eigenschaft des Menschen ist, dass wir uns so in der Umwelt etabliert haben, dass wir die Möglichkeit haben, so viel Freizeit zu haben, dass wir diese Skills, die eigentlich zum Überleben sind, jetzt auf Hobbys anwenden. Also ich möchte jetzt überhaupt nicht despektierlich von Kunst sprechen, bin ein großer, großer Bewunderer und Fan von Kunst. Aber natürlich ist es schon auffällig, dass wenige Tiere malen.
Jetzt sind wir wieder in die Diskussion über Intelligenz abgeschweift. Kommen wir zurück zu den Principles, die ja einen Rahmen vorgeben sollen.
Also mein momentan Lieblingsprinzip heißt aktive Zwischenverbindungen, Active Interconnections auf Englisch. Und das ist aus meiner Sicht so eine Art Urprinzip, aus dem vielleicht alle anderen Prinzipien ableitbar sind. Das zu erklären ist vielleicht am einfachsten, wenn man sich erstmal vor Augen führt, wie wir als Menschheit momentan Dinge verstehen und auch Dinge bauen. Das ist zum allergrößten Teil, indem wir die komplexen Systeme, die wir verstehen wollen, in kleinere Systeme unterteilen, dann die kleineren Systeme untersuchen und aus diesem Verständnis der kleineren Systeme dann versuchen, das Verständnis des Gesamtsystems abzuleiten. So waren wir sehr erfolgreich bis jetzt, nicht? Ich meine, wir haben Flugzeuge, die irgendwie über verschiedene Kontinente fliegen können, die nach diesem Prinzip gebaut sind. Da gibt es Düsentriebwerke, die werden von einer Firma gebaut. Dann gibt es, weiß ich, Radarsysteme, die werden von einer anderen Firma gebaut. Und am Ende, ich vereinfache natürlich, aber am Ende schraubt man die zusammen und dann kommt ein Flugzeug raus. Es scheint aber so zu sein, dass intelligente Systeme sich nicht nach diesem Prinzip bauen oder beschreiben lassen. Es scheint so zu sein, dass ein Großteil dessen, was wir als intelligent bezeichnen, genau dann passiert, wenn diese Systeme miteinander verbunden werden und anfangen, miteinander zu interagieren. Also man würde jetzt von einem Radarsystem nicht erwarten, dass es sich auf einmal anders verhält, wenn es in ein Flugzeug reingeschraubt wird, wo auch schon Düsentriebwerke angeschraubt sind. Also da würde man sehr verwundert sein, wenn sich jetzt alles auf einmal ändert. Es scheint aber in der Biologie und deswegen glaube ich auch in der Intelligenz so zu sein, dass das ganz anders ist. Dass also die Systeme ganz anders gebaut sind, nämlich dass in dem Zusammenspiel der Systeme ganz viel Funktionalität versteckt ist. Das heißt, der Ansatz irgendwie, uns die Komponenten anzugucken, die zu verstehen und dann das zusammenzusetzen, da haben wir schon das, worum es eigentlich geht, außen vor gelassen. Nämlich das Zusammenspiel der Dinge. Und dieses Prinzip aktive Zwischenverbindungen ist ein Prinzip, das festlegt, wie solche Zwischenverbindungen strukturiert sein sollen, damit sie möglichst intelligentes, möglichst robustes, möglichst vielseitiges Verhalten ergeben.
So kommen wir zu den Prinzipien, den Randbedingungen, den Regeln, die den möglichen Raum, den wir betrachten müssen, einschränken. Ein konkretes Beispiel dafür. Ich schätze mit der Wahrnehmung, also den Augen zum Beispiel, wo ein gewisses Objekt in der Welt ist. Gleichzeitig versuche ich mit der Hand danach zu greifen. Zwischen diesen beiden Dingen gibt es eine sehr enge Verbindung, die bestimmten Randbedingungen gehorchen muss. Und wenn man diese Randbedingungen verwendet, um sowohl die Wahrnehmung als auch das Greifen nach dem Objekt einzuschränken, das klingt so negativ, aber es ist eigentlich total positiv, dann passieren Dinge, die auf einmal sehr überraschend sind.
Und so haben wir Robotersysteme gebaut, die, wenn wir sie ärgern, also wenn wir zum Beispiel sagen, dem Roboter, zieh mal diese Schublade auf und dann bewegen wir den Schrank weg oder dann halten wir die Schublade zu oder wir tun so, als ob wir weil wir die Hand davor halten, irgendwie, dass der Griff der Schublade ganz woanders ist. Diese Roboter, obwohl wir das nie wirklich rein programmiert haben, schaffen es, auf diese Störungen korrekt zu reagieren. Und das ist, glaube ich, der Moment, der aus meiner Sicht so ein bisschen verrückt ist. Wenn Systeme Verhalten an den Tag legen auf einmal, das wir gar nicht antizipiert haben als diejenigen, die das System gebaut haben, sondern das System von alleine anhand der Veränderungen der Welt merkt, was das Richtige ist. Und ich benutze natürlich jetzt hier sehr blumige Sprache. Das System merkt natürlich in dem Sinne nichts, ne? Aber das ist trotzdem, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was wir dem System beigebracht haben und dem, was das System am Ende kann. Und das ist irgendwie eine große Ermutigung, dass wir da auf dem richtigen Pfad sind.
Wir bleiben bei diesem Prinzip der Active Interconnections und kommen damit zu meinem zweiten Gast. Vito Mengers ist ebenso wie Oliver Brock Robotiker. Er ist Promotionswissenschaftler an der TU Berlin und beschäftigt sich mit etwas, das sich abgekürzt ICON nennt. Das steht für Active Interconnect. Haben wir gerade schon gehört, lassen es uns jetzt aber noch genauer erklären.
Eine Active Interconnection ist eben eine Verbindung zwischen zwei Modulen, die irgendwas machen. Also das könnten irgendwelche Wahrnehmungsmodule sein, die versuchen, irgendwas in der Welt wahrzunehmen. Aber es könnte auch letztendlich irgendein Regelungskreislauf sein, also der versucht, dass der Roboterarm sich so und so bewegt. Und eine Active Interconnection heißt, dass die beiden miteinander interagieren auf eine, sagen wir mal, aktive Art und Weise. Was das bedeutet, ist, dass es eben nicht wie ein Kabel ist, bei dem die beiden einfach hin und her sich ihren eigenen Zustand gerade gegenseitig senden, sondern dass die Art und Weise, wie die Interaktion ist, sich a. über Zeit ändert und b. bestimmten regelmäßigen Mustern folgt.
Das heißt aber, es ist nicht so einfach wie eine Verbindung zwischen einem Sensor und der daraus folgenden Aktion des Roboters, ich hebe die Hand, wenn die Sonne scheint oder sowas. So einfach ist es nicht.
Genau, das wäre halt genau ein Kabel. Der Sensor nimmt wahr, die Sonne scheint, sendet, Sonne scheint und der Arm geht hoch. Sondern was es wäre, ist halt eine eher regelbehaftete Beziehung zwischen den beiden Sachen. Also ein höheres Level an Regelmäßigkeit, das irgendwo in diesem Kabel stattfindet, was es halt nicht mehr zu einem Kabel macht.
Können wir das trotzdem runterbrechen auf die Sonne scheint?
Also sagen wir mal, die Sonne scheint. Aber wir haben auch noch aus irgendeinem lustigen Grund einen zweiten Sensor, der guckt, ob da eine Lampe ist. In Wirklichkeit könnte der Sensor letztendlich nur wahrnehmen, ist da Licht, ja oder nein. Wir wollen tatsächlich den Arm nur heben, wenn die Sonne scheint. Das heißt, wir haben letztendlich zwei Sensoren und in der Interaktion der beiden Sensoren können wir jetzt feststellen, ob wir den Arm heben wollen oder nicht. Das ist jetzt das einfachste aller möglichen Beispiele. Letztendlich geht es uns viel mehr um komplexere Beziehungen nochmal als jetzt nur letztendlich, was ein If-Statement für einen klassischen Programmierer wäre. Und was sich herausstellt, ist, dass eine so eine Active Interconnection vielleicht noch gar nicht so interessant ist. Aber wenn man jetzt sehr viele Module hat, die eben solche Interconnections haben, dass daraus komplexe, dynamische Prozesse im Gesamtsystem hervorkommen und dass eben genau diese Prozesse dazu führen, dass Verhalten plötzlich eine viel höhere Komplexität auch hat.
Was hat das mit Intelligenz zu tun?
Intelligenz ist immer noch nicht wirklich definiert, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass desto angepasster und komplexer das Verhalten auf die komplexe Umgebung um uns herum ist, desto intelligenter scheint das Verhalten zu sein. Das heißt, wir brauchen Verhaltenserzeugung, die irgendwo mit dieser Komplexität um uns herum adäquat umgeht. Und das eben in den Verbindungen zwischen Modulen zu machen, mit Active Interconnections, statt in den Modulen selbst, hat sich gezeigt als ein adäquater Weg, da irgendwie wirklich sinnvoll und einfach relativ robuste, vielleicht intelligente Systeme zu bauen.
Oder scheinbar intelligent. Wenn ich jetzt wieder an unseren Roboter denke, genau, also der Roboter mit dem Licht. Das heißt, es wirkt auf mich intelligenter, wenn der nur die Hand hebt, wenn er merkt, es ist wirklich Sonnenlicht und nicht eben die Lampe. Also dieser zweite Sensor, der nochmal guckt, ist da eine Lampe oder nicht, der macht das Verhalten scheinbar intelligent, oder?
Erstmal dadurch, dass mehr Informationen irgendwie inkorporiert werden, scheint es erstmal intelligenter zu werden. Aber gerade wenn jetzt nicht nur mehr Sensoren sind, sondern auch mehr Wissen über was in der Welt passiert. Also ich meine, um einen Sensor zu haben, der sagt, da sind irgendwie Jalousien, da brauchen wir auch erstmal ein Verständnis von, es gibt Jalousien in der Welt. Und desto mehr wir eben auch Verständnis in die Systeme bauen, desto intelligenter kann das Verhalten potenziell werden. Und statt halt jetzt Verständnis jeweils in jedes Modul zu bauen, bauen wir es eben in die Verbindung ein, was auf eine gewisse Art und Weise das viel einfacher macht, das einzubauen und irgendwie auch konsistent miteinander einzubauen.
Das heißt aber, dein Ziel, wenn ich das richtig verstehe, ist es, Roboter intelligenter zu machen oder intelligenter scheinen zu lassen.
Ein Ziel der Arbeit ist mit Sicherheit, intelligentere Roboter irgendwie programmieren zu können. Ich glaube, größer aufgeblasen vielleicht, ist das Ziel ja eigentlich, dass wir versuchen, diese Robotersysteme und auch interdisziplinäre Arbeit eben zu verbinden mit ICON, also auf beiden Seiten zu arbeiten, um eben Evidenz zu sammeln dafür, dass wir eventuell tatsächlich hier über eine Form von Prinzip von Intelligenz reden. Und eine Konsequenz daraus kann dann eben sein, dass wir klügere Roboter haben oder bessere Modelle für biologisches Verhalten.
Jetzt trotzdem nochmal zum Verständnis, weil das alles für mich sehr abstrakt ist. Wenn ich zu dir komme und sage, ich hätte gerne ein ICON bitte, was kriege ich dann? Kriege ich einen Algorithmus, kriege ich ein Programm, kriege ich einfach nur einen Text? Was ist ICON?
Was ist ICON? ICON ist, wir könnten es ein bisschen angucken wie eine sehr spezifische Programmiersprache. Also es ist nicht ein Programm, sondern es ist eine Art und Weise, Programme für unterschiedliche Probleme zu schreiben. Und damit hoffen wir dann, dass wenn du dann dein ICON haben möchtest, dass du letztendlich, was du haben möchtest, ist letztendlich ja vermutlich für ein bestimmtes Problem ein sehr kluges, gutes Programm, was sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Und dass wenn du das mit ICON schreibst, dass das es viel einfacher macht für dich, eben dieses Verhalten auch tatsächlich zu erzeugen, ohne dass du alles vorher bis aufs kleinste Detail spezifizieren musst, was so ein bisschen der traditionellere Weg wäre, das zu bauen.
Also aktuell gibt es zwei Arten, intelligentes Verhalten zu erzeugen. Das eine ist die klassische Programmierkunst oder Ingenieurskunst. Also ich versuche, mir über alle Fälle, die das System irgendwie finden könnte in der Welt, Eventualitäten zu überlegen und die dann einzuprogrammieren. Also in unserem Beispiel, die Sonne scheint, die Jalousien sind runter, aber vielleicht gibt es ja auch noch Mondlicht und so weiter. Und ich versuche für jede dieser Situationen, das richtige Verhalten wirklich einzuprogrammieren.
Die andere Art und Weise ist eben jetzt viel moderner. Wir machen das über Data, wir lernen das. Das hieße aber, ich muss jetzt Daten für all diese Fälle sammeln. Also ich komme nicht wirklich aus dem Problem raus, dass ich immer noch mir über alle Fälle Gedanken machen muss. Dem einen muss ich es nur explizit machen, dem anderen implizit. Und was wir halt sagen, ist, dass es viel besser ist, wenn wir uns gar nicht über alle Fälle Gedanken machen müssen, aber über die Beziehungen, die zu diesen unterschiedlichen Fällen führen. Wenn wir eben diese Beziehungen in eben die Beziehungen zwischen Modulen bauen, dann hilft das eben genau, das Verhalten an den Tag zu legen, ohne dass ich diese unendlich lange Liste zu irgendeinem Zeitpunkt produzieren muss.
Das heißt eigentlich wie eine Game Engine für intelligentes Verhalten, dachte ich mir gerade, wo halt bestimmte Dinge schon drin sind, die immer gültig sind, dass man nicht immer wieder von vorne anfangen muss sozusagen, oder?
Das ist genau die Idee. Es ist wie eine Engine und wir hoffen, dass es, wenn wir richtig liegen und Active Interconnections auf die Art und Weise, wie wir da gerade drüber nachdenken, ein Prinzip von Intelligenz ist, dann sollte das ja in jeglichem intelligenten System irgendwie nützlich sein. Es sollte gültig bleiben. Und das heißt halt, wir haben eine Engine für intelligentes Verhalten.
Erstaunt ihr jetzt, dass ich wusste, was eine Game Engine ist, oder? Es hat halt doch Vorteile, wenn man einen 14-jährigen Sohn hat, der sich für Computerspiele interessiert. Kurz gesagt, ist eine Game Engine ein Werkzeug, um Computerspiele zu programmieren. Der Programmierer muss also nicht jedes Mal solche Dinge wie Schwerkraft oder Fliehkraft berechnen, sondern das ist dann durch die Game Engine, die er benutzt, schon drin. Aber weiter zu den Prinzipien der Intelligenz und der Active Interconnection. Ich frage mich ja bei all diesen Grundlagenforschungen immer, was man damit eines Tages machen könnte.
Ich glaube, wir hätten alle gerne Roboter, die uns bestimmte nervige Sachen abnehmen können, und zwar tatsächlich in unseren Haushalten oder vielleicht im Supermarkt, vielleicht auch in der U-Bahn. Dass, wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich was suche, das ist da ein Roboter, der kann mich zur richtigen Plattform bringen, so. Also bis aufs Gleis. Und diese Roboter können wir aktuell definitiv nicht bauen. Es gibt Firmen, die behaupten das, aber scheint zumindest marktreif nichts zu geben. Und das heißt, es gibt ja offensichtlich was, das haben wir aktuell noch nicht herausgefunden, wie wir eben solche Systeme überhaupt bauen können. Und die Hoffnung ist eben genau, dass wir für all solche Anwendungen, wo wir, sagen wir mal, intelligenteres Verhalten gerne hätten, gerade Inhalt der echten Welt, dass das dabei hilft, solche Anwendungen zu bauen.
Welche Probleme oder Herausforderungen habt ihr da?
Die Herausforderungen sind groß, würde ich sagen. Also wenn wir uns Roboter angucken, die in der echten Welt gerade laufen, so sagen wir mal einen Staubsaugerroboter, dessen Welt ist relativ einfach letztendlich. Der hat einen Boden, der ist hoffentlich eben, und eigentlich will der nur den Boden vollständig abfahren und er muss wissen, es gibt Wände, es gibt Hindernisse, aber das ist alles, was er wissen muss. Ich glaube, wir kennen alle das Problem, dass der Staubsaugerroboter vielleicht nicht genau das macht, was wir gerne hätten. Und das ist genau das Problem, weil die Welt ist viel komplizierter. Und wenn wir jetzt einen Roboter in unserer Küche haben wollten, gibt es enorm viele Komplexitäten. Es ist enorm komplex, wie genau sich die Kontakte verhalten, wenn ich tatsächlich in Kontakt gehe. Die Kontaktphysik ist enorm komplex. Ich kann gar nicht alles wissen, ohne erstmal alles ausprobiert zu haben. Also ich weiß ja gar nicht, was in deinem Oberschrank gerade drin steht, ohne erstmal jeden Oberschrank aufzumachen. Ich weiß nicht mal, wie dein Oberschrank aufgeht, ohne es auszuprobieren. Es könnte aussehen wie eine Tür, aber in Wirklichkeit geht es irgendwie nach oben auf. All sowas sind Unsicherheiten und mit diesen Unsicherheiten muss ein System umgehen.
Das heißt, eine Menge Daten erstmal reinfüttern, oder?
Da sind wir wieder bei, es gibt wie unterschiedliche Lösungsansätze. Also ja, ich könnte erstmal ganz viele Daten reinsammeln, aber ich könnte ja auch erstmal akzeptieren, dass bestimmte Sachen sind unsicher und das ist auch okay. Ich finde, wenn ich weiß, ich muss an den Oberschrank ran, finde ich schon heraus, wie der Oberschrank aufgeht. Und wie man das eben bauen kann, ist zumindest unter anderem, es gibt auch andere Ansätze, mit Icon. Also wir haben tatsächlich Systeme, die nicht vorher wissen, wie die Schublade aufgeht oder wie der Oberschrank aufgeht. Und trotzdem kriegen sie es hin, die Schublade aufzumachen. Die wissen nicht mal, wo die Schublade vorher ist. Aber sie finden heraus, guck mal, da ist die Schublade. Ich nehme die mal. Ah, guck mal, die bewegt sich so. Das ist ja schon interessant. Und dann machen die halt auf. Und das ist eben genau der andere Ansatz. Statt im Vorhinein schon alle Daten über alle möglichen Schubladen, die jemals auf der Welt verkauft worden sind, zu sammeln.
Aber das stelle ich mir so als den Aha-Effekt vor, wenn man als Robotiker dasteht und dann sieht, der Roboter hat selber eine Lösung gefunden. Das muss doch cool sein, oder?
Also ich glaube tatsächlich, Robotik ist auf eine gewisse Art und Weise ein enorm cooles Feld, weil meistens relativ lange nichts funktioniert. Sehr schnell kann man ein Verhalten generieren, aber häufig ist das Verhalten für eine Weile lang merkwürdig. Sagen wir mal, merkwürdig ist noch sehr optimistisch formuliert, wenn nicht total scheußlich. Aber es gibt immer diesen einen Moment, wo plötzlich sich so ein Schalter umlegt und bumm, plötzlich funktioniert's und das funktioniert von alleine. Und das ist wirklich ein Gefühl, glaube ich, dass es kenne ich aus wenig anderen Bereichen auf diese Art und Weise. Weil wenn man erstmal so viel Arbeit über eine lange Zeit investiert hat, das ist schon ein wirklich schöner Moment, wenn das dann sich plötzlich alles ergibt.
Und das sind eben diese schönen Momente, nach denen alle Forschenden suchen. Wir sind damit schon wieder am Ende dieser Episode und leider muss ich jetzt eine schlechte Nachricht überbringen. Das Exzellenzcluster Science of Intelligence wird es nicht mehr geben. Es wurde nicht für eine weitere Förderperiode verlängert. Was bedeutet das für das Cluster und für eure Forschung vor allem? Also wie geht es weiter mit der Forschung, mit diesen ganzen Prinzipien?
Ja, das ist natürlich in erster Linie erstmal sehr traurig. Wir haben natürlich uns ganz genau angeguckt, was haben die Gutachter kritisiert und ist das substanziell und wie sollen wir darauf reagieren? Und natürlich ist Kritik immer total hilfreich in der Wissenschaft, notwendig. Ja? Man muss Feedback von dem Umfeld bekommen. Aber ich glaube, dass das, was wir hier entwickelt haben, ganz natürlich in unsere Forschung, in unsere Art zu forschen übergegangen ist. Und das heißt, aus meinem Labor ist das nicht mehr rauszudenken. Ne? Also wir reden nur noch in dieser Sprache und es hat zu einer unglaublichen Beschleunigung von Forschung geführt. Ne? Also das hat sich angenommen, die Leute haben das angenommen, sind ja nicht alle irgendwie Teil von SciOI gewesen, von Science of Intelligence bei mir im Labor, aber das hat sich durch, alle haben erkannt, das hilft ihnen. Und so glaube ich, dass in den individuellen Forschungsgruppen das weitergeführt wird, aber natürlich sind wir auch bestrebt, alternative Wege zu finden, das auch in einer größeren Gruppe finanzieren zu können.
Drücke ich ganz fest die Daumen, auf jeden Fall.
Dankeschön.
Und damit verabschieden wir uns vom Exzellenzcluster Science of Intelligence und von Oliver Brock und Vito Mengers. Der Abschied von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ist zum Glück nur temporär. Ich hoffe, ihr hört auch in der nächsten Episode wieder zu, wenn wir gemeinsam ein anderes Cluster besuchen. Bis dahin, bleibt neugierig. Eure Larissa Vassilian.
57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet, exzellent erklärt, aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.